The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Willkommen bei The Pet Voice, dem Podcast, in dem wir hinter die Kulissen der Heimtierwelt schauen und uns fragen, was bedeutet Tierwohl wirklich, wenn Trends, Produkte und große Messen aufeinandertreffen? Heute nehme ich euch mit nach Las Vegas, auf die Super Zoo, die größte Heimtiermesse Nordamerikas. Dort sieht man Dinge, die in Europa Kopfschütteln auslösen. Hunde eingefärbt wie Tiger, Tiere in Kostümen, Spinnen und Reptilien verramscht in engen Boxen nach dem Motto, nimm gleich mehrere. Und genau da wird klar, zwischen den USA und Europa liegen Welten, wenn es um Tierschutz und Tierwürde geht. Doch Trends machen nicht an Grenzen halt. Sie schwappen rüber. Und die Frage ist, was übernehmen wir und wo müssen wir klare Grenzen ziehen? Darüber spreche ich heute mit Gordon Bonnet. Er ist Geschäftsführer der WZF und der Interzoo, der Weltleitmesse Europas. Mit ihm rede ich über Unterschiede zwischen Superzoo und Interzoo, über Tierwohl, über die neue Kampagne gegen Qualzucht und darüber, welche Verantwortung die Branche wirklich trägt. Bleibt also dran, es wird kritisch, ehrlich und auch vielleicht ein bisschen unbequem. Hallo Gordon, ich grüße dich.
Hallo Joe, ich grüße dich auch.
Jetlag ist vorbei, vermute ich mal, ne?
Na klar, das ging ganz gut rüber, obwohl 9 Stunden Zeitdifferenz. Das merkt man doch ein bisschen, wenn man dann hier ankommt.
Hast du lange mit zu tun? Also ich weiß, wenn ich von sowas rübergekommen bin, hat mich das immer so einen Tag weggehauen.
Bei mir war es so, als ich dort gelandet bin und schließlich im Bett war, nämlich das war um Mitternacht, war es dann bereits 9 Uhr in Deutschland. Und nach 2,5 Stunden Schlafen dachte ich, ich bin total hellwach. Und so war es dann auch. Ich konnte nicht mehr irgendwie mich wieder hinlegen. Also ich habe die ersten Tage gebraucht, jeden Tag so eine Stunde mehr. 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Als ich jetzt zurück war in Deutschland, hier konnte ich jetzt super schlafen. Also die ersten Tage kam ich schlecht aus den Federn, das muss ich sagen. Aber ansonsten geht's.
Das kenne ich auch. Ja, du warst auf der Super Zoo in Las Vegas. Erzähl doch mal, was hat dich da besonders überrascht? Und wo sagst du, das ist komplett anders als das, was wir von der Interzoo kennen?
Ja, also zunächst erstmal, ich war das allererste Mal auf der Super Zoo und das ist schon von der Location etwas völlig anderes als die Interzoo. Interzoo, alle 2 Jahre die Weltleitmesse in Nürnberg, in den Messehallen funktioniert alles prima. Gut funktioniert hat es ja auch, aber in Las Vegas ist das Ganze in einem Hotel. Also es ist auch eine reine Fachbesuchermesse, B2B, aber im Hotel, in dem Fall im Mandalay Bay Convention Center, also eins der großen Hotels am Ende des Strips, wo dann auch, sag mal, direkt das Luxor mit der Pyramide und das New York Hotel, die liegen, Excalibur, die liegen alle nebenan. All diese Hotels sind miteinander verbunden. Man kommt also, wenn es draußen 42 Grad und so warm war es tatsächlich tagsüber und abends sind es immer noch über 30 Grad hat, dann sind es da drin dann eher so 20 Grad. Also da ist man schon mit einem Anzug und ist man eigentlich ganz gut bedient, wenn man durch die Hotels läuft, weil nach einer Zeit wird es einem ansonsten auch ein bisschen kühl, wenn man jedenfalls eine Zeit lang auf so einer Messe steht. Und das ist natürlich erst schon mal was ganz anderes, wenn man also zwangsläufig dann durch eine Casino-Landschaft mit dem ganzen Gaming läuft, um dann in den eigentlichen Hallen zu sein. Wobei Hallen stimmt in dem Fall nicht. Tatsächlich, die Super Zoo ist auf 33.000 Quadratmetern in nur einer einzigen Halle. Also eine riesige Halle, in der sich verschiedene Dinge dort präsentieren. Sehr eindrucksvoll, aber es ist eben eine Halle bei der Interzoo. Da sind wir beim letzten Mal bei 14 Hallen, bei der nächstes Jahr werden wir sogar 15 Hallen sein, die sich anders nochmal aufteilen. Also es ist schon mal die erste große andere Geschichte.
Wie groß ist denn das Hotel, muss ich mal eben fragen, 33.000 Quadratmeter ein Raum? Steht da sonst nur ein Bett drin, wenn ihr nicht da seid oder die nicht da sind?
Also das ist in dem Convention Center, was dann direkt ein Teil dieses Hotels ist. Das Hotel ist schon groß. Ich weiß nicht, wie viel Zimmer das Mandalay Bay hat. Jedenfalls das Luxor nebenan hat 4.800 Zimmer.
Okay.
Also da hat man schon eine gewisse Dimension. es ist vom gesamten Ambiente schon was anderes. Wenn man natürlich, Las Vegas ist eher eine Kunstwelt, mitten in der Wüste Nevadas ist dann plötzlich Wasser. Also das Mandalay Bay hat auch einen großen Außenbereich mit einer Poollandschaft, also Wasser mitten in der Wüste. Auch das ist jetzt erstmal irritierend. Aber das wird natürlich auch toll inszeniert. Da gab es also eine Party am Donnerstagabend und das war dann eine echte Beachparty draußen am Wasser. Und das können die auf jeden Fall gut, also diese Atmosphäre untereinander, eine große Pet-Family zu sein, das haben die schon sehr gut zelebriert.
Hallo, wir sind in Las Vegas, Show. Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das dementsprechend auch inszeniert war. Aber was so hat dich als allererstes, wenn es mal von diesen ganzen Eindrücken, die du jetzt so erzählt hast, du bist das erste Mal da. Klar, wenn ich das erste Mal in Las Vegas wäre, würde ich auch sagen, wow, das ist alles ja impress, ne? Das beeindruckt mich ja. Solche Dinge haben meine Augen noch nie gesehen. Aber dann kommst du in die Halle rein. Und jetzt hast du den Vergleich zu Interzoo. Und oder zur Zoomark in Italien, dann was ist das, was dir als erstes bewusst in den Kopf gekommen ist, wo du sagst, wow, das ist anders als bei uns, was jetzt, sagen wir, die Präsentation der Produkte, der Waren oder auch der Tiere anging?
Also die Aufmachung bei der Superzoo war grundsätzlich schon gut und gar nicht so völlig anders, als wir das bei der Interzoo sehen. Anders gestaltet, allerdings ein großer eigener Bereich für den Bereich fürs Grooming, also ist ein großer Teilbereich als Grooming Section, wo es auch Wettbewerbe gab, sowas gibt's bei der Interzoo ja nicht, und ein größerer Bereich mit Live Animal, also der Präsentation auch von Lebendtieren. Und beides fand ich auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite aber auch irritierend. Denn das Irritierende daran, fangen wir beim Grooming an, ist, dass das Färben von Hunden dort etwas ist, was wir nicht bei uns nicht nur kennen, sondern bei uns auch ablehnen. Also das heißt, ich habe dort Hunde gesehen, die eingefärbt waren wie ein Tamagotchi, wie ein ein Tiger, ein pinkfarbener Leopard, also quietschgrün, quietschlila in pink. Also Mut zur Farbe kann man das auf der einen Seite nennen, aber es ist eben doch auch irritierend, weil ich die Schönheit des Tieres dann gar nicht mehr so wahrnehme. Also in dem Moment ist für mich das eine Objektivierung des Individuums zu etwas ganz anderem. Also ein Pudel ist kein Löwe und wenn er so aussieht, dann sieht er eben auch, ja, er hat nicht die Würde eines Löwen und auch die Würde für mich des Pudels verloren in dem Moment. Das in der Tat fand ich irritierend und da ich die Tiere dann ja auch auf der Messe immer wieder gesehen habe, hat mir das tatsächlich auch nicht gefallen. Auch die Art, Tiere zu verkleiden, sieht man häufiger. Also Hunde, die dann so im Wagen spazieren gefahren wurden und dann eben mit Hut und Sonnenbrille oder sonst wo verkleidet. Das ist etwas, was wir bei uns nicht wollen. Beim ZZF ist es ja auch so, dass wir auch klar sagen, dass das Färben von Hunden unseren Mitgliedern im Bereich Grooming untersagt ist. Sonst können sie bei uns kein Mitglied werden. Andererseits
Aber es sind ja auch Dinge, die hier nach Deutschland kommen, alleine durch die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, aus den nicht deutschen Ländern hier leben bei uns, für die das ja ganz normal ist, die das witzig finden, die es lustig finden. Ich finde es gut, dass es in Deutschland verboten ist, ja, weil ganz einfach, ein Tier hat eine Würde. Ist das eine?
Es ist nicht verboten, muss ich dich leider korrigieren. Es ist nicht grundsätzlich verboten bei uns. Es ist nur so, dass wir haben ja im ZZF eigene Richtlinien für unsere Mitglieder, die sogenannten Heidelberger Beschlüsse, und da untersagen wir das. Okay. Also das heißt, grundsätzlich ist es nicht verboten, aber aus unserer Sicht ist es eben nicht mit der Würde des Tieres in Einklang zu bringen und deswegen untersagen wir es und es wird auch nicht groß nachgefragt, das muss man auch sagen. Also das heißt, es ist eine kulturelle Geschichte und mit den kulturellen Eigenarten muss ich sagen, es ist wichtig, sie zu betrachten, sich auch dazu zu positionieren. Man kann auch klar sagen, wir lehnen das ab. Ich möchte aber auch eine Offenheit mitbringen, zu sagen, warum ticken die so? Und wie ist das eigentlich mit anderen Dingen bei uns? Vielleicht machen wir ja auch Dinge, die dort Befremden auslösen. Ja. Also insofern muss ich mal ein bisschen da annähern. Ich kenne das ja auch von anderen Messen in Asien. Also die Betrachtung des Tieres ist dann oftmals eine etwas andere. Also wir haben bei uns eine stärkere, das gibt es natürlich auch bei Hunden, eine Leistungsorientierung. Der Hund, der soll möglichst viel können. Also er wird dann stark trainiert. Das hat man vielleicht in den USA nicht so ausgeprägt gefunden.
Mhm. Für mich ist es ja so, allein jetzt mal so als Tierpsychologe, ja, dann sehe ich, dass ein Tier hat ja eine bestimmte Form, sich auszudrücken. Ja, und dieses Ausdrücken des Tieres fällt ja in dem Moment weg, wenn ich jetzt permanent ein Tier tatsächlich so einfärbe, weil ich sage, ich finde das total süß, dass mein Hund als Tiger rumläuft. Wenn der jetzt einem anderen Hund draußen begegnet, dann haben die beide ja ein Problem. Ja, das ist ja so, diese Erkennung ist dann in der Form nicht mehr gegeben. Mhm. Natürlich haben wir die Möglichkeiten über die Schnauze und über Ohren und so weiter, die Licking Intentions und so weiter, das zu zeigen, dass der Hund etwas möchte oder nicht möchte, klar. Aber so diese Fellfarbe alleine, das signalisiert ja auch schon etwas Falsches. Und da kann es dann dementsprechend zu Konflikten kommen. So, das ist das von meiner Seite aus, wo ich sage, da habe ich in dem Moment schon ein Problem mit. Mhm. Ich weiß aber, dass das halt natürlich in den USA, auch dort Kollegen, die damit zu tun haben, anders gesehen wird. Die finden das teilweise tatsächlich einfach nur amüsant und lustig. So. Und da ist das für mich auch so, dieses Problem mit Würde. Ja, also das ist also wirklich so nach dem Motto, die Würde ist unantastbar, würde ich auch sagen, sollte sie auch beim Tier so bleiben. Mhm. Mein Eindruck.
Ich finde, es ist absolut entscheidend, dass darüber diskutiert wird. Also klar ist, ein Tier ist ja auch nach dem Gesetz bei uns eine Sache. Aber gleichzeitig ist es mehr als eine Sache. Also wir haben es im BGB an dieser Stelle zwar so geregelt, sie werden behandelt wie eine Sache, aber auf der anderen Seite haben wir eben das Staatsziel Tierschutz und das halten wir auch hoch. Und wir wissen, es handelt sich um fühlende Lebewesen und es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Gegenstand einfach. Also insofern auch ein bisschen schwer, das für uns rechtlich einzuordnen. Aber genau an dieser Stelle müssen wir eben deutlich machen, es geht nicht nur um die Verantwortung für das Tier, sondern es geht auch um die Achtung des Tieres und die Würde des Tieres. Und genau das zu diskutieren, das gab es übrigens auf einem Panel, einer Diskussion, bei der ich als Zuhörer dann dabei war. Und da ging es jetzt nicht um das Thema Färben, aber schon um die Würde des Tieres. Und ich glaube, je mehr man drüber spricht und je mehr man sagt, Mensch, dein Tier ist wirklich großartig, so wie es ist und nicht, indem es plötzlich aussieht wie ein Tiger, ich glaube, da kann man schon viel erreichen. Ich sage aber auch, es gibt einen Trend, der jetzt gar nicht so viel nur mit den USA zu tun hat, sondern eher das, was über Social Media kommt. Social Media lebt von Aufmerksamkeit. Und wenn das Tier besonders süß ist, erzeugt es Aufmerksamkeit, aber auch, wenn es als besonders skurril dargestellt wird. Und wenn ich jetzt also ein Tier habe, was eingefärbt ist, pink wie ein Leopard oder wie auch immer, also ein Leopard ist natürlich nicht pink, aber pink und dann noch mit Leopardenmuster, dann und ich poste solche Dinge über Social Media, dann erzeugen eben manche auch viele Likes damit. Und da gab's ja auch oder gibt's auch eine Kampagne und sagt, keine Likes für Tierleid. Und das unterschreiben wir völlig. Da geht's darum, komm Leute, denkt doch mal drüber nach. Und beim drüber nachdenken kommt da eigentlich dazu, dass sagt, das wollen wir nicht.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du auf die Super zugegangen bist? Wurdest du offiziell eingeladen oder bist du auf eigene Initiative hingereist? Und bist du allein unterwegs oder mit einem Team aus der Branche vor Ort?
Also ich bin ja auch nicht alleine da gewesen. Wir waren aber mit einem ganzen Team dort. Also Rowena Arzt, das ist für uns diejenige, die hier als Leiterin des Bereichs Messe, die Interzoo wirklich tief in ihren Händen hat und mit ihrem Team von bei uns der Nürnberg Messe und noch ein Team aus den USA waren wir dort, hatten einen eigenen Stand für die Interzoo, um dort ja Neukundengeschäft zu generieren oder auch diejenigen zu betreuen, die schon oder vielleicht noch Fragen zu Buchungen haben. Die Interzoo findet ja im nächsten Jahr vom 12. bis 15. Mai wieder in Nürnberg statt und dann darauf aufmerksam zu machen. Das war für uns das primäre Ziel. Ich war also auch da, um einerseits am Stand ebenfalls, sag ich mal, das Ohr dran zu haben, was so die Fragen oder Nachfragen sind von potenziellen Kunden oder tatsächlichen Ausstellern. und herumzugehen, Ansprechpartner zu sein und die Messe zu erleben. Also ich war zwar schon mal in Las Vegas, aber eben noch nicht bei dieser Messe. Und ich schaue schon, dass ich alle großen Messen einmal besucht habe oder mehrfach natürlich, um zu sehen, wo sind gerade die Trends, wie positionieren wir uns als Interzoo. Aber es ist auch natürlich ein Ort, an dem ich andere Verbände treffen kann, die es eben weltweit gibt, andere Messeveranstalter treffen kann. Also es lebt auch vom Austausch dieser Branche.
Was glaubst du, wie viel Einfluss hat jetzt euer Besuch auf die Superzoo?
Das ist erstmal einfach ein Austausch für uns, der, ich sag mal, insoweit Partnerschaften, Freundschaften nochmal verstärkt. Also vieles findet ja ansonsten online statt über das Jahr. Und wenn man vor Ort gemeinsam an Themen arbeitet, aber auch mal Spaß zusammen hat, dann verstärkt das natürlich nochmal die Beziehung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Ausrichter der Superzoo, WPA, es ist eben auch ein Verband, den es auch schon lange gibt in den USA. Und um mit ihnen über solche Themen zu reden, wie Tierwohl, wie Qualzuchten, wie was verändert sich insgesamt in der Branche, welche Probleme haben wir vielleicht jetzt auch gerade durch solche Online-Plattformen wie Temu, kennen die in den USA ja auch, wo dann eben wieder Produkte verkauft werden, die wir seit Jahren schon nicht mehr im Zoofachhandel haben, weil sie ungeeignet sind für die Tiere. Also solche Diskussionen führen wir dort auch und allein dafür hat sich schon der Besuch gelohnt. Und das Zweite ist, dass wir wirklich einen tollen Zuspruch hatten an unserem Interzoo-Stand und das war natürlich auch klasse.
Wenn du jetzt siehst, dass dort viele, viele neue Produkte kommen. Ich habe das irgendwo gelesen in einer Pressemitteilung, dass alleine auf der Superzoo fast über 1000 neue Produkte vorgestellt worden sind. Wenn du jetzt dort siehst, was da für Produkte gebracht werden für Tiere, ist es in deinen Augen wirklich Innovation? Ist es etwas, wo du sagst, boah, das können wir bei uns in Europa auch sehr gut gebrauchen? Oder ist es auch etwas, wo du sagst, hätte ich ein Problem mit, wenn das meinetwegen rüberschwappt zu uns durch die Aussteller, die dort eventuell sich bei uns anmelden?
Also überwiegend sind es interessante Produkte, muss ich sagen. Also ich habe jetzt weniger, also wir haben jetzt eben sehr viel über das Thema Färben geredet, oder auch Kostümierung, das sind sicherlich Dinge, die jetzt unseren Markt nicht erreichen. Allerdings, ansonsten waren das durchaus auch Produkte, wo man sagt, ah ja, das ist eine interessante Weiterentwicklung oder da gibt's mal was Neues. Ich muss allerdings dazu sagen, klar, auf der Superzoo werden vor allen Dingen Produkte präsentiert aus dem Bereich USA oder überhaupt Nordamerika. Die Interzoo ist eben noch mal ein ganzes Stück größer. Wir haben also die dreifache Größe oder noch mehr als das Dreifache an Ausstellungsfläche, das Vierfache sogar. Wir haben mehr als die doppelte Zahl der Aussteller. Also die Interzoo als Weltleitmesse hat noch mal ein anderes Gewicht. Und das heißt, auf der werden schon noch mal mehr Produkte auch gezeigt und also auch, ich sag mal, innovativere Produkte. Wir kennen ja viele Unternehmen, die sagen, sie arbeiten darauf hin, dass sie zur Interzoo dann ihr neues Produkt dann eben präsentieren. Oder umgekehrt, sie halten es noch zurück, weil sie es da das erste Mal vorstellen wollen. Also da gibt es sicherlich insbesondere aus Europa, aber wir haben ja auch viele Unternehmen, ob Indien, China, wie auch immer, die ihre Produkte eben auch bei der Interzoo präsentieren. Wenn man jetzt so drauf schaut, gibt es sowas ganz was Neues, was Revolutionäres, dann habe ich das dort nicht gesehen. Aber natürlich gibt es schon einige interessante Produkte, beispielsweise im Hinblick auf in der Tat Hundetraining, also wo Hunde dann eben auf verschiedene Tasten drücken und das ist vielleicht nicht neu, aber in der Art, wie das jetzt nochmal weiter ausgestaltet wird, war das schon prima. Im Bereich der Aquaristik gibt es immer mal wieder was Neues, auch an noch besser selbstreinigenden Becken, also die sowieso erstmal schon dafür sorgen, dass sich keine besonderen Algen dort bilden. Das ist eh schon klar, dass es überprüft wird, aber dann auch nochmal mit Reinigungsfunktionen. Also es gibt immer mal wieder Dinge, wo man sagt, habe ich so zumindest noch nicht vorher gesehen. Und das präsentieren sie in der Tat dort auch recht gut.
Gab es mehr Produkte für Hund oder mehr für Katzen oder mehr für Fische? Was glaubst du?
Also das Segment Hunde und Katzen ist insgesamt schon immer das Größte. Und in den USA werden mehr Hunde gehalten als Katzen. Überhaupt muss man sagen, dass der Markt Nordamerika noch mal ein ganzes Stück größer ist als in Europa. Also wir haben ja in Europa so knapp 50%, also eher Richtung 45% aller Haushalte halten mindestens ein Heimtier. Das ist ja schon enorm viel, wenn man sich das so überlegt. Aber in den USA sind es 70%.
Wow. Und
dort liegt der Hund vorne, noch vor der Katze. Werden jetzt hier bei uns die Katze in der Population, aber auch in den Haushalten vor dem Hund liegt. Also die meisten Produkte beziehen sich schon auf diese beiden Tiergruppen. Aber klar, es gibt auch einiges im Bereich der Terraristik, der Aquaristik. Also es ist immer schon ganz spannend, wenn man sieht, was jetzt Neues da präsentiert wird. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von neuen Firmen. Ne? Immer wieder gibt es neue Firmen, die dann ihre sehr speziellen Produkte dort präsentieren. Ist es immer das Gleiche vom Gleichen? Läuft man daran vorbei? Aber ist es mal was Neues? Bleibt man stehen, weil man die Firma nicht kennt und das Produkt interessant findet?
Wie ist es in Amerika mit dem Thema Qualzucht? Der ZZF hat ja jetzt gerade eine neue Kampagne gestartet. Qualzucht verhindern und Defekte vermeiden.
Wir klären auf über das Thema Qualzuchtmerkmale. Und ich muss auch sagen, das ist mir eine Herzensangelegenheit und ist auch ein bisschen Enttäuschung mit dem Thema verbunden. Ich möchte ganz klar sagen, es sollte in Deutschland ein neues Tierschutzgesetz kommen. Und einer der Punkte, wo wir gesagt haben, okay, da gefällt uns zwar der Entwurf nicht, aber grundsätzlich ist es so wichtig, an dieses Thema ranzugehen, ist es, Qualzuchtmerkmale klarer zu definieren. Mhm. Es geht nämlich nicht darum, Tiere abzustempeln und zu sagen, die ganze Rasse ist eine Qualzucht, weil dann hat man auch, da hat man Grabenkämpfe. Manche mögen jetzt vielleicht gerade diese Hunderasse besonders und es ist nicht per se, dass die Rasse das Problem ist. Nein, das Problem ist eine immer weitere Übertypisierung von Merkmalen, die dazu führt, dass nicht die, deswegen ist der Begriff ein bisschen schwierig, nicht die Zucht ist eine Qual, sondern das, was aus dieser Zucht erwächst, ist ein Tier, was jedenfalls über seinen Lebenszyklus dann eben nicht mehr gesund ist und eben auch Schmerzen größerem Maße empfindet und Leiden aushalten muss. Ne? Das ist eine Qualzucht. Und jetzt ist es so, dass manches auch ein modischer Trend ist, dass man sagt, Mensch, ich finde das toll, wenn die Katze also jetzt eben diese kleinen eingeknickten Ohren hat. Ne? Ich sage es jetzt mal untechnisch. Und dann geht es um Aufklärung und sagen, Mensch, aber ne, diese Katze, die hat aber die und die Folgen können daraus resultieren. Und spätestens fern jetzt vom Tier selbst, was natürlich das größte Leid dann damit empfindet, ist es eben auch, dass die Tierarztkosten und so weiter dazukommen. Und ich glaube, dass es manche Halter einfach nicht genau wissen. Und dann sagen sie, ach, sieht doch nett aus. Und wissen gar nicht, dass in dem Fall wirklich das eine Zucht ist, die nicht gut ist für das Tier. Und darüber möchten wir aufklären. Zurück zum Tierschutzgesetz. Das ist ja dann leider nicht umgesetzt worden. Also das heißt, es hat kein neues Tierschutzgesetz gegeben. Und im Moment sehen wir auch nicht, dass es so richtig bei diesem Thema vorangeht. Und gleichzeitig ist es aber unsere Intention zu sagen, hier muss sich etwas ändern. Wir müssen einfach gucken, müssen genauer hinschauen und auch bei manchen Zuchten sagen, die wollen wir nicht, die verbieten wir, das machen wir nicht. Diese Tiere sehen wir so nicht im Zoofachhandel, diese Tiere sehen wir aber auch nicht auf anderem Wege. Es macht ja keinen Sinn, wenn der Zoofachhandel dann diejenigen sind, die per se sagen, die und die Tiere alle nicht und der interessierte Tierhalter sagt dann, naja gut, dann besorge ich sie mir halt irgendwo im Internet. Ne? Nein, wir brauchen eine Aufklärung, die darüber hinausgeht. Das ist das Entscheidende. Und da haben wir jetzt eben bei uns auf der Seite des ZZF einen Bereich geschaffen. Wir haben auch Videos dazu, deutsch- und englischsprachig, die nochmal mehr darüber aufklären. Das ist aber nur ein Anfang. Wir wollen damit also eher nochmal die Diskussion weiter befeuern und anstoßen, dass wir hier beim Thema bleiben müssen. Und bitte pragmatisch. Bitte nicht zu sagen, der Dackel wird verboten. Das macht keinen Sinn. Sondern zu sagen, also, wenn der Dackel so und so gezüchtet wird, dann haben wir ein Problem. Aber der Ursprungsdackel, also der Dackel, wie er noch vor 10 Jahren aussah, ist nicht das Problem. Genauso auch der Mops. Es ist Ne? Der Mops ist dann, hatte immer schon die kurze Schnauze. Ist völlig klar, ne? Ursprungsart ist ja nun mal der Wolf, da sieht ein Mops völlig anders aus. Aber das Problem ist, wenn die Schnauze immer und immer kürzer wird und die Augen noch mehr hervortreten, dann ist es wirklich eine Qual für den Hund.
Ja, nicht nur das, es ist halt auch, wenn man das sieht, wie komprimiert die Hunde teilweise sind, ja, es wird ja bei der Zucht gar nicht auf Magen-Darm-Trakt eingegangen und auf Verdauung und dergleichen, ja, wie viel Schwierigkeiten da natürlich auch vorkommen, allein im Verdauungstrakt, ja, dann auch die Hitzeeinwirkung, weil die kurz immer am Boden sind, kurze Beine, kriegen sehr schlecht Luft und dergleichen, ja, die Möpse jetzt, die müssen dann fürchterlich hecheln und so weiter, da muss ja sehr viel eingegriffen werden, das sind ja alles Themen, die sind nicht so besonders schön, ja, oder auch, wo dann gerade meine deswegen in der Hüfte gearbeitet wird, in der Zucht, weil man der Meinung ist, das ist besser, aerodynamisch oder was auch immer. Wie viel Einfluss hat der ZZF auf dieses ganze Reglement im Bereich Zucht? Ja. Ich frage es deswegen, weil ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gehabt mit Professor Dr. Peter Spork, der hat ein Buch geschrieben zur Epigenetik des Hundes. Und in dem Interview bin ich auch auf dieses Thema eingegangen. Und er sagt, er hat sehr viel Gespräche mit den Zuchtverbanden und zeigt auf, wie viel ist denn tatsächlich genetisch und wie viel ist über eine Genexpression. Was ist letztendlich hinterher Umwelteinflüssen geschuldet, dass ein Tier sich verändert und dergleichen. Und er nimmt dort sehr stark Einfluss. Wie viel Einfluss hat der ZZF? Wie viel Einfluss könnt und dürft ihr nehmen?
Naja, es ist schon unser Anspruch, Einfluss zu nehmen und das neudeutsch bei den verschiedenen Stakeholdern auch zu tun. Und das eine sind natürlich die Halter selbst. Also das heißt, wir sind hier auch im Austausch mit Halterverbänden, denn auch das ist ein wichtiges Vehikel, um an dieser Stelle deutlich zu machen, auch den Tierhaltern, komm, das wollen wir eben nicht. Ne? Also wir haben zwar die Veränderung des Tieres, klar, aber in der und der Art und Weise ist es dann eben nicht mehr in Ordnung, beziehungsweise führt es einfach dazu, dass es dem Tier nicht gut geht. Das andere ist mit der Politik eben auch zu sehen, wie können wir an diese Themen, wie können wir weiter das besser definieren? Denn es sind ja, hängen ja alle im Moment in der Luft. Wir sind auch da, das sind unsere anderen Stakeholder, nämlich die Tierärzte, also die Bundestierärztekammer, die Beamte. Genau, denn sie müssen nachher auch entscheiden und sagen, ist dieses Tier jetzt eine Qualzucht oder nicht? Und die fühlen sich auch alleine gelassen mit ihren Entscheidungen. Und deswegen sage ich, wir brauchen einen pragmatischen Weg. Wir müssen eine Verbesserung zum Status quo kommen. Wir müssen aber nicht die ganzen Grabenkämpfe ausfechten. Ja, also nicht, es geht nicht um den letzten Zweifelsfall, ist es oder ist es nicht, sondern erstmal geht es darum, an den Stellen anzusetzen, wo wir wirklich sicher sind, das ist nicht gut, das ist eine Qualzucht, die wollen wir nicht. Und dann ist auch die nächste Konsequenz, dazu sind auch die Medien mitgefragt, zu sagen, ist es denn dann gut, einen Celebrity abzubilden, also einen Prominenten irgendwo, der ein Tier hat, was eine klare Qualzucht ist, eine Nacktkatze oder eine Katze mit diesem, ne, Scottish Fold nennt man das dann. Also oder sagen wir dann, nee, das machen wir jetzt nicht, weil wir wissen ja, wenn die Abbildung als solches da ist, dann haben wir auch einige sagen, ach wie süß, toll, dass dieser Star dieses Tier hat, so ein Tier möchte ich eben auch. Das führt dazu, dass dann eben etwas nachgefragt wird, weil die Leute sich die Gedanken nicht machen.
Das ist eine falsche Prämisse, ist eigentlich eine falsche Prämisse, ne? Wenn man das auf diese Art und Weise sieht.
So, wie machen wir das? Also wir klären auf, wir machen selbst, sind wir dann eben auch über Social Media unterwegs, wir gehen in die Diskussion, wie jetzt bei der Superzoo, wir werden auf der Interzoo eine Veranstaltung machen, international zum Thema Qualzuchten. Wir nutzen das im Gespräch mit den Tierärzten, da klären wir auch auf, wir haben unsere Symposium, wir nutzen es auch im Dialog mit dem Zoofachhandel, weil wir alle doch dasselbe ansonsten wollen. Wir lieben Tiere. Wir sind für die Tierhaltung, aber dazu gehört eben auch, das würdevoll zu betreiben, so zu betreiben, dass es allen gut geht, dem Tier und dem Tierhaltenden eben auch.
Auf jeden Fall findet man dazu auf eurer Internetseite zzf.de Qualzucht verhindern, diesen Bereich. Und da sind die ganzen Dinge drin. Da ist auch die Social Media Kampagnen drin. Da sieht man so YouTube Beiträge. Also wer sich da weiter dementsprechend informieren möchte, ich schreibe es auch in die Shownotes.
Super.
Wie viel oder wie groß, denkst du, ist deine Stimme prägend in der Branche, auch international, für Tierwohl, für Tierwürde, diese Werte zu vermitteln?
gut, es ist eine Stimme unter vielen, aber es ist auf der anderen Seite so, dass es Verbände wie den ZZF, obwohl wir so viele Mitarbeiter auch nicht haben und auch nicht Mitglieder, aber trotzdem diese Art nicht so viele gibt in der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt in den USA vielleicht zwei große Verbände, einer in Kanada noch. Wir haben in China einen Verband, wir haben in UK einen Verband, aber der ZZF ist dann schon einer der großen und auch prägenden. Wir haben ja auch die European Pet Organization auf europäischer Ebene vor Jahren mitgegründet, die dann eben schon auch ein Gewicht hat, auch wie gesagt, weil andere Verbände gar nicht in dieser Tiefe sich mit den Themen auseinandersetzen können, weil ihnen schlicht die Manpower fehlt. Wir haben ja hier bei uns allein zwei Mitarbeiter, die wirklich wissenschaftlich aus dem Tierbereich kommen als Biologen. Wir haben bei uns im Ehrenamt einige, die wirklich sehr tief in diesen Themen drin sind und sich bei uns engagieren. Und dadurch werden wir eben auch ernst genommen. Dadurch sind wir eben dann schon eine seriöse Stimme in diesem Konzert. Und ich glaube, das wissen auch viele. Und deswegen wird unsere Stimme durchaus gehört. Aber ich weiß natürlich auch, dass wir immer auch im Konzert mit anderen Stimmen sind. Und dann ist es manchmal ein Stimmgewirr und eine Kakophonie. Und dann muss man auch sehen, dass man es wieder so orchestriert. Deswegen komme ich immer mit meinem Pragmatismus und sage, Leute, lass uns mal in die gleiche Durtonart gehen, dass wir sagen, das wollen wir doch alle gemeinsam. Ob ich jetzt aus der Tierschutzorganisation komme, ob ich von den, jetzt wie uns, von einem Verband komme, oder ich komme von den, von mir aus Hundetrainern, oder ich komme von den Amtsveterinären, egal wie, wenn wir das Gemeinsame dort wollen, dann lass uns doch da in diese Richtung vorangehen. Und da gibt's Themen, da funktioniert das ganz gut. Und bei diesem Thema Qualzucht, da sehen wir noch viel Luft nach oben.
Abschließende Frage. Gab es irgendetwas in den USA, wo du sagst, das war spannend, das können wir in Europa auch so rübernehmen?
Wir haben, also zum einen, die hatten eine tolle Party, das muss ich sagen. Das werden wir auf der Inter zwar auch haben, okay. Aber ich sag mal, so wie die das dort machen konnten in diesem Ambiente, das hatte schon was, das ist völlig klar. Ich fand grundsätzlich auch den Ansatz gut, mit ihrem Bereich Lebendtiere dort zu zeigen. Ich fand nur an manchen Stellen die Umsetzung gruselig, aber natürlich nicht an allen Ständen. Es gab auch Stände, wo ich das hervorragend umgesetzt fand. Wir wollen das auf der Interzoo auch befördern, freuen uns also dort, wenn Tiere gut präsentiert werden, weil ne, für uns ist immer der Blick aufs Tier natürlich dann da. Also da nimmt man dann immer ein paar Anregungen mit, das ist völlig klar. Also insofern war eine gute Messe, ist immer interessant und inspirierend. Toll ist es, und das gelingt uns sicherlich wieder bei der Interzoo, wenn es dann der Ort ist, an der die ganze Welt, die ganze Heimtierbranche so zusammenkommt und in den Austausch geht. Dafür braucht es auch neben den Messeständen nochmal Inseln für Dialog, Diskussion und Austausch. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man wirklich auch global an die Themen herangehen sollte. Und das haben die schon gut gemacht bei der Superzoo. Bei der Interzoo machen wir das aber auch sehr gut. Das muss man auch sagen.
Die nächste Interzoo ist 2026 in Nürnberg vom 12. bis 15. Mai. Und da dürfen wir dann schon mal gespannt sein, was da dann dementsprechend alles Neues, Innovatives da ist. Herzlichen Dank, Gordon.
Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt. Also, gebt auch ihr Tieren eine Stimme. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice.